Manchmal braucht es nicht mehr Augenblicke, sondern eine neue Perspektive, um zu sehen, was schon da ist.
Langfristige Beziehungen aufbauen,
Umsatz steigern, Marke stärken. Hören Sie, wie strategische Weitsicht und menschlicher Fokus im Unternehmen ankommen. Und schauen Sie, wie unternehmerische Sehstärke neu eingestellt wird. Hier im Podcast Offensichtblick von und mit Susanne Krehmeier und ihren Gästen. Der Podcast für bisher ungenutzte Vorteile.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Susanne Krehmeier mit dem Podcast Offensichtblick. Und heute habe ich zu Gast den lieben Axel Kellermann. Axel und ich kennen uns schon gefühlt Jahrhunderte. Axel, schön, dass du heute da bist.
Freut mich, dass ich dabei sein kann. Grüß dich auch, Susanne.
Super. Du bist ja jetzt Geschäftsführer bzw. Inhaber des Unternehmens Avizo Business Transformation GmbH. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Wie hat dein Weg dich dahin gebracht?
Vielleicht in wenigen Sätzen. Ich habe 20 Jahre in der Mineralölwelt verbracht. Und jetzt kommt ein Spruch, der ist nicht von mir, aber den finde ich so cool. Bin so nach meinem Dafürhalten, ne, nach meinem Subjektiven in der Hierarchie so weit gekommen, dass es langweilig war. Und da bin ich ausgestiegen. Ich hatte wirklich, wirklich genug von der Corporate World, ohne jetzt da zu viel drauf einzugehen. Großunternehmen, das hat seine eigenen Regeln. Und ja, bin in die Selbstständigkeit mehr oder weniger reingehüpft. Und das war ein Stück weit Trial and Error, bis ich bei der Avizo angekommen bin. Also in wechselnden Partnerschaften, dann in kleinen Unternehmen, limited, mit Partnern gegründet, zugemacht, verkauft, alles auf kleiner Scale. Und was ich gelernt habe, war halt, naja, prüfe, mit wem du dich bindest, sagt man, glaube ich, ne? Prüfe, wer sich ewig bindet. Also da waren so ein paar Partnerschaften dabei, die halt nicht gut funktioniert haben. Und warum? Ja, man muss sich da sehr einig sein, was die Werteorientierung und was die Performanceorientierung anbelangt. Und jetzt ist es ein reines Familienunternehmen. Der ältere Sohn ist Mitgründer und verdient sich sein Studium darüber. Der Jüngere arbeitet mit, meine Frau arbeitet Ewigkeiten mit. Und ich arbeite in Netzwerken. Also es ist bewusste Entscheidung, kleines Unternehmen, so weit bleibt es auch. Jetzt mit den vertrauten Menschen und alles andere durchs Netzwerk, so wie wir beiden schon seit, ja, wie du sagst, gefühlt 100 Jahren zusammenarbeiten.
Super. Ja, da hast du ja ein paar sehr interessante Themen angerissen. Was ich gehört habe, natürlich das Netzwerk, da kommen wir noch drauf zurück. Und dann hast du ja vom Prinzip über so eine Art Lebensabschnittspartnerschaft gesprochen, da kommen wir auch noch zurück. Und Trial and Error hast du erwähnt. Das fand ich besonders spannend, weil das ist ja eigentlich eine Umschreibung von Fehlerkultur. Was ist denn für dich eine erfolgreiche, produktive Fehlerkultur?
Naja, erstmal sich eingestehen, dass man was falsch gemacht hat. Das lag ja jetzt in meinem Fall nicht immer nur an den anderen Menschen, sondern es lag ja auch an mir, dass ich nicht klar genug war. Und dann halt gucken, dass man daraus lernt. Dass man immer wieder reflektiert und sagt, okay, was lerne ich daraus? Was nehme ich mit? Das heißt nicht, dass man alles mitnimmt, aber sich halt bewusst entscheidet, was mache ich beim nächsten Mal anders oder was passiert mir nicht nochmal? Das ist, glaube ich, so die Kernaussage für mich zu Trial and Error in der Bewegung hin zu der Avizo, wie sie heute aufgebaut ist.
Ja, ist natürlich unheimlich wichtig. Ich denke, das sehen wir beide in unseren Kunden, in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass allein das Wort Fehlerkultur ja schon irgendwo Irritationen hervorruft, weil Fehler ist im deutschen Sprachgebrauch ja eigentlich was Negatives. Kultur sollte was Positives sein. Also ist es ja eigentlich eine Lernkultur, ne? Dass man also sich überlegt, ich habe was versucht, zu der Zeit, wo ich das entschieden habe, sah das aus, als ob es eine gute Idee gewesen wäre oder sein könnte. Und dann hat man was gelernt, dass man entweder irgendwas übersehen hat oder doch irgendwas nicht funktioniert hat. Und daraus hat man gelernt. Ich meine, Edison hat es, glaube ich, gesagt, er hätte 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert und war da sogar stolz drauf. Und das ist das, was wir ja auch teilweise in Transformationen besonders hervorheben müssen oder sollten, dass man aus Fehlern lernt und dadurch noch genauer sieht, was funktionieren kann, was nicht funktioniert, was einen selber ausmacht, was man selber gerne macht. Und das heißt also, eine positive Lernkultur, wenn wir das Wort Fehler mal umgehen wollen, ist ja durchaus sehr wichtig bei einer erfolgreichen Transformation. Wenn wir jetzt mal auf Transformationen gehen, du begleitest die ja seit Jahren sehr erfolgreich. Hast du mal eine Transformation gehabt, wo du gesagt hast, tschakka, da hat alles wirklich super funktioniert?
Ja, Gott sei Dank waren ein paar dabei, wo alles super funktioniert hat und viele andere waren dann einfach harte Arbeit, aber funktioniert hat es in aller Regel. Ich hole noch mal ein Stück weiter aus, Susanne, um nochmal auf die Fehlerkultur oder die Lernkultur einzugehen. Für mich machen erfolgreiche Transformationen immer im Grunde zwei Dinge aus. Das eine ist, oder drei, ne? Also das eine ist, was gibt's da für eine Führungskultur, wie wird da geführt? Das zweite ist, gibt es einen Wertekanon und sind die Menschen sich eigentlich bewusst und klar darüber, was sie für Werte haben? Und wenn das stabil ist, jetzt kann man als dritten Aspekt noch den Reifegrad der Unternehmen mit reinbringen, wie weit sind die entwickelt, dann kann man guter Dinge sein. Also das vielleicht nur mal so, vielleicht können wir gleich nochmal drauf eingehen, Reifegrad der Unternehmen, und das hat nichts mit Alter des Unternehmens zu tun, dann Führungskultur und die Werteorientierung der Unternehmen, ohne jetzt, sagen wir, Sinnig schon wieder zitieren zu wollen, das ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert. So, das mit dem, ne, das hat sich im Laufe der Jahre wirklich für mich entwickelt, das wusste ich am Anfang auch nicht, das habe ich gelernt. Ja, erfolgreich. Ich hab ein Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich für einen Mittelständler die Restrukturierung geleitet, gemeinsam mit dem CEO und dem Management-Team. Wir waren so weit, dass wir die erste Mal schwarze Zahlen geschrieben haben. Und was nicht funktioniert hat, die haben 4 Jahre lang versucht, SAP R3 einzuführen, leider erfolglos. Mehrere Programmdirektoren da durchgeschleust und hat irgendwie nicht hingehauen. Und dann haben die mich gebeten, kurz bevor ich mich verabschieden wollte, kannst du nicht bleiben, willst du das nicht übernehmen? Und da habe ich tatsächlich 24 Stunden überlegt. Der CEO hat bei der Verabschiedung dann gesagt, war das erste Mal, dass du so lange überlegt hast. War so. Weil ich bin kein IT-Experte, aber ich kann Transformationen. Und mit dem Wissen habe ich mich darauf eingelassen und auch mit dem Wissen, ich kannte die Menschen dort. Und dann haben wir das innerhalb von 12 Monaten umgesetzt. Was war wichtig? Klar, das bringen wir beiden als die Externen. Wir bringen Struktur, ne, mit der vielen Erfahrung, die wir mit jedem Projekt in unseren Rucksack gepackt haben. Also die richtige Struktur für die Situation. Und dann habe ich von morgens bis abends geredet. Ich habe unheimlich viel gearbeitet. Das ist ja meistens bei den Dingen so, die wir beide tun. Aber damals wirklich extrem viel. Und immer wieder erklärt und die Menschen mitgenommen. Und die wollten das. Ne? Und da kann der Externe halt wirklich aus dem Erfahrungsrucksack dann auch, ne, sagen, oh, die Situation habe ich schon mal ähnlich überlegt. Lass uns mal überlegen, wie wir das vielleicht bei euch besser oder anders machen können. Also ganz wichtig einfach, ne? Menschen mitnehmen, auch wenn sich das abgedroschen anhört, immer wieder erklären und dann den Menschen auch den Raum geben, dass sie sprechen, weil die können ihr Unternehmen doch viel besser als ich und die Prozesse, die funktionieren oder nicht funktionieren. Und das war ein cooler Erfolg. Also das war echt klasse. Ich bin mit denen heute noch in Kontakt, in engem Austausch mit ganz vielen der Führungskräfte, aber auch dieser 130 Menschen waren es alles in allem, die da wirklich hart mit dran gearbeitet haben. Und alle freuen sich. Und jetzt sind sie nervös, weil irgendwann S4 kommt. Mal gucken, ob ich da nochmal involviert werde, ob sie das alleine schaffen.
Ja, ist ja super. Du hast gerade darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man die Menschen mitnimmt. Klar, ist natürlich bei mir als Unternehmen mit People and Results auch das Hauptthema. Würdest du sagen, dass das Hauptargument war, dass du die Leute kanntest oder auch, dass du ein Externer warst?
Sehr gute Frage. Also es hat geholfen, dass ich die Leute kannte. Es hat geholfen, einen schnelleren Start zu haben. Weil ansonsten, glaube ich, erleben wir beiden das mit dem, was wir tun. Immer, man braucht eine gewisse Zeit, bis die Menschen das Vertrauen aufgebaut haben oder das Zutrauen auch zu einem haben. Also schnellerer Start, das hat sicher geholfen. Zu dem Aspekt externer, ich denke, ein Interner hätte das gar nicht leisten können, allein vom Zeitaufwand her. Und da kommt halt das, was ich eben mit dem Erfahrungsrucksack beschrieben habe, dazu. Wir beiden haben schon, na, blödes Wort, aber so manche Schlacht geschlagen, ne? Unternehmen groß oder klein, international, national, alles Mögliche erlebt. Und davon profitieren die Unternehmen, dass man halt viele Situationen, ich will nicht sagen alle Situationen, aber viele schon mal irgendwie erlebt hat und dann sagen kann, guck mal, habe ich erlebt. Das heißt nicht, dass man sofort die Antwort hat, aber mit den Menschen, ne, in der Situation dann gemeinsam eine Antwort entwickeln kann. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, das unterscheidet uns auch ganz stark von Unternehmensberatung. Ne? Ich habe da großen Respekt dafür, was die alles leisten, wenn sie Strategien entwickeln, Analysen fahren. Ne? Tolle, super ausgebildete junge Menschen. Aber es macht einen Unterschied, ob da jemand kommt, der halt dann vielleicht auch graue Haare hat und sagt, ich habe schon das eine oder andere erlebt. Komm, wir gucken mal gemeinsam. Das hat so ein bisschen was mit der Credibility zu tun. Und wir bleiben halt, bis es umgesetzt ist. Wir produzieren nicht die PowerPoints, ja, die auch, das gehört auch dazu, aber wir krempeln halt sozusagen, wir beiden mit dem, was wir machen, Ärmel hoch und sagen so, jetzt bleiben wir da, bis es passiert ist, bis es umgesetzt ist. Wir kommen dann wieder zu gehen, aber erst dann, wenn wirklich etwas erfolgreich getan ist.
Genau, deswegen habe ich mich ja auch Strategie- und Umsetzungsberatung genannt, dass ich also nicht nur Strategien entwerfe und dann über den Zaun werfe, sondern dass ich sie auch umsetzen kann, wenn muss. Wir sind ja beide nicht nur Berater, sondern auch Interim-Manager, das kommt dann dazu. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie oft uns Älteren, wir sind ja beide gleiche Jahrgänge, vorgeworfen wird, dass wir nicht anpassungsfähig genug sind, dass wir vielleicht den neuen Anforderungen der neuen Geschäftswelten, der Digitalisierung, der KI und so weiter vielleicht nicht mehr gewachsen sind und deswegen größere Unternehmensberatungen, die ja immer wieder neue Mitarbeitende nachziehen, vielleicht besser werden. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich denke, nicht nur haben wir unseren Erfahrungsrucksack, von dem du ja schon gesprochen hast, sondern ich denke auch, wir haben als Generation, wir sind ja Boomer, durchaus bewiesen, dass wir eine sehr große Anpassungsfähigkeit haben. Also ich versuche immer den Leuten klarzumachen, wer hat mehr Anpassungsfähigkeit bewiesen? Jemand, der von iPhone 15 auf 16 hochgeht oder jemand wie wir, der sich von der Weltscheibe bis zu iPhone 16 hochgearbeitet hat?
Super Beispiel, sehr schöne Analogie.
Darum, also es ist vielleicht so, natürlich gibt es auch in unserer Generation die ein oder anderen, die vielleicht doch gerne am Status quo festhalten möchten und nicht unbedingt auf was Neues sich einlassen wollen. Aber wenn wir nicht sofort auf was Neues draufspringen, kann das ja auch durchaus daran liegen, dass wir sagen, ja, irgendwo in der Vergangenheit haben wir mal sowas gesehen, da musste man auf das und das achten, vielleicht sollten wir das nochmal erstmal checken. Und genau dafür holen uns unsere Kunden ja auch rein, weil wir eben nicht nur lange, sondern auch sehr breite Erfahrungen haben. Wir sind ja alle in unterschiedlichsten Industrien unterwegs. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ich habe mal vor kurzem gezählt, ich habe 25 Industrien gesehen. Das heißt also, man hat ja auch ein sehr breites Erfahrungsspektrum, was man mitbringt. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Du hast eben schon mal über den Reifegrad gesprochen von Unternehmen. Was meinst du da genau mit?
Kann ich das parken, Susanne? Lass mich nur mal zurück zu dem, was du eben gesagt hast, von der Wählscheibe bis zum iPhone.
Sehr gerne.
Und du hast vollkommen recht. Also natürlich gibt es Menschen unserer Generation, die tun sich schwerer damit. Das ist ja völlig normal, würde ich sagen. Ne? Was es für mich ausmacht und ich glaube für uns beide ausmacht, ist dieses permanent neugierig bleiben. Ich finde es völlig faszinierend, gerade mit den ganz jungen Generationen zu sprechen. Und mit diesen, ich weiß nicht, X, Y und Z und wie sie alle heißen. Aber da zu sehen, wie die auf die Welt gucken. Ich spreche mit meinen beiden Söhnen, die sind 21 und 25 und staune einfach. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich diese Neugierde erhält und offen bleibt. Und das gepaart mit unserem Erfahrungsrucksack, dann kann ein Unternehmen nur davon profitieren. Das vielleicht nochmal so als ein Gedanke dazu, Neugierde. Und da, ja, ne, es gibt Kollegen, Kolleginnen, die tun sich da etwas schwerer mit. Aber naja, die Zeit der Veränderungen, wie lange hat es gedauert, bis jeder Mensch ein Telefon hatte mit Wählscheibe? Ich glaube 70 Jahre. Wie lange dauert es heute? Also die Zeitspannen der Veränderungen werden viel, viel kürzer. Ne? Wer sich da nicht drauf einlassen kann oder mag, der wird sich sicherlich schwer tun. Das war mir nur wichtig, so als ein Gedanken dazu.
Ja, super, super. Danke für die Ergänzung.
Die Reifegrade. Was ich oft erlebe, ist, ohne dass ich das jetzt unbedingt akademisch messe, aber Unternehmen haben natürlich unterschiedliche Reifegrade. Und Reifegrad meine ich in Bezug auf ihre Wertorientierung, aber auch auf ihre Führungskultur. Gibt es da moderne Führungskräfte, die völlig innovativ und offen sind und geleitet sind von ihrem eigenen Wertekanon oder vielleicht von einem Führungswertekanon? Oder gibt es die Bewahrer, die einfach sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht? Die gibt es tatsächlich immer noch. Da habe ich im Augenblick gerade ein Erlebnis im öffentlichen Dienst. Ganz, ganz spannend, da sind die Beharrungskräfte unheimlich groß. Da gibt es keinen gemeinsamen Führungskanon. Jeder führt so, wie er es für richtig hält. Und oh Gott, bloß keine Veränderung. Da ist natürlich das, was wir leisten müssen, das ist richtig harte Arbeit, die Menschen da mitzunehmen. Aber es geht immer für mich in Transformation darum, Führung, Kommunikation und naja, in hohem Maße eben dieses immer wieder erklären, was man tut. Das vielleicht so als kurzer Abriss. Das meine ich mit Reifegrad. Also ich mache das nicht zu akademisch, aber man hat relativ schnell ein Gespür für eben diese Kernpunkte. Wie wird geführt? Wie ist die Werteorientierung? Und daraus siehst du dann auch, wie sehr ist die Veränderungsbereitschaft vorhanden.
Ja, ist ja spannend, weil eigentlich assoziiert man mit Reife ja einen gewachsenen Prozess. Das heißt also, Reifegrad Wenn man jetzt zum Beispiel an Wein denkt, an guten, denkt man immer, es muss eine gewisse Zeit ins Land gegangen sein, bis man einen bestimmten Reifegrad erzielt hat. Ich denke, was du beschreibst, das hat mit dem Alter eigentlich gar nichts zu tun. Also du kannst alteingesessene öffentliche Verwaltungen haben, die einen etwas geringeren Reifegrad haben als vielleicht ein Start-up, was von 20-Jährigen gegründet wurde, die sofort eine ganz andere Einstellung haben zu Veränderungen und zu der Dynamik der Anpassungsnotwendigkeit.
Super gesagt, genau so ist es. Ne? Das hat wirklich nichts mit dem Alter zu tun, dass man sagt, je älter ein Unternehmen oder je älter die Führungskräfte, umso weiser, überhaupt gar nicht. Der Kern ist für mich immer, hat man sich mit seinen Werten befasst als Unternehmen. Ne? Was ist uns wichtig? Wie arbeiten wir zusammen? Das sind die Werte und das macht die Unternehmenskultur aus. Und da kann manch junges Unternehmen, Startup oder Scale-up, wenn sich die Gründer natürlich am Anfang mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung befassen, aber dann relativ schnell zu dem Punkt kommen, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, da können die sich super unterscheiden von manch alteingesessenen Unternehmen. Also hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern nochmal, ich komme immer wieder darauf zurück, die Werteorientierung, die Unternehmenskultur, damit die Führungskultur, das macht es wirklich aus. Und ich glaube, die Unternehmen, die da, ich bin davon überzeugt, die da richtig viel Gewicht drauflegen, das klar zu haben, die werden auch erfolgreicher sein langfristig. Jetzt kannst du das nochmal spiegeln vor dem Hintergrund Employer Branding oder demografische Entwicklung und dann Employer Branding. Ne? Kommen weniger und weniger junge Menschen nach. Ja, du musst als Unternehmen schon sehr klar sein, was du tust, damit du diese jungen Talente auch für dich gewinnen kannst und dann halt auch halten kannst. Ne?
Ja, ich denke, da spielt in der Tat, stehen einige Faktoren eine große Rolle. Du hast eben auch noch über die Lebensabschnittspartner beziehungsweise darüber gesprochen, dass wir als Berater, als Externe ja reinkommen, um ja zu gehen, in Anführungsstrichen. Kannst du vielleicht dieses Konzept noch ein bisschen ausbauen?
Das ist, da kann man den Link, glaube ich, zu den arbeitenden Netzwerken auch schlagen, das, was wir beiden gesagt haben. Also Lebensabschnittsgefährt ist gar nicht verkehrt. Wir bleiben halt, bis etwas umgesetzt ist. Das ist ja die Natur unserer Aufgabe. Wenn ein Berater halt ein Thema nimmt, erklärt, aufbereitet, ausarbeitet und dann übergibt, sind wir diejenigen, die umsetzen, die halt tatsächlich bleiben. Wir kommen, um wieder zu gehen. Das ist der Unterschied. Wir bleiben halt für eine gewisse Zeit. Und ja, krempeln die Ärmel hoch, wenn es sein muss, auch in der Organschaft, wie die Unternehmen das wollen. Das ist so dieses Lebensabschnittsgefährte, das passt ganz gut an der Analogie.
Ja, du hattest in einem Gespräch mal darauf hingewiesen, dass das ja gar nicht nur unbedingt sich auf uns bezieht, auf Berater, sondern unter Umständen auch auf die Führungskräfte wegen der Führungskultur.
Guck, das, was ich erlebt habe, so wie ich sozialisiert wurde in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet, also zwei ganz maßgeblich, ja, da ist man hin, da ist man geblieben, man hat vielleicht zweimal den Arbeitgeber gewechselt, wenn überhaupt, kann man auch wieder die Brücke zum Reifegrad schlagen. Diese Unternehmen gibt es heute auch noch so, aber es wird eher zur Ausnahme werden. Man muss als Führungskraft im Unternehmen einfach davon ausgehen, ich hole mir jetzt jemanden dazu ins Unternehmen, hoffentlich finde ich den richtigen, nicht nur fachlich, sondern menschlich, der zu unseren Werten passt. Und dann entwickelt er sich weiter. Dann ist es ein Gewinn, wenn er oder sie sich im Unternehmen weiterentwickelt. Wenn man Pech hat, entwickelt sich die Person nach außen wieder. Das ist auch immer Lebensabschnitt. Also dieses starre und eher langfristige, das ist schon viele, viele Jahre vorbei. Aber ich erlebe es halt in Unternehmen immer wieder, dass manche eine Führungskraft das noch nicht sehen will. Ja, ich hole jetzt jemanden vom externen Markt und dann muss die Person ganz, ganz lange bei mir bleiben. Nee, natürlich nicht. Du musst in der Zeit alles tun, dass ihr beiden richtig gut zusammenarbeitet, dass ihr richtig gut performt. Und wenn du es richtig gut gemacht hast, dann entwickelt sich die Person auch weiter. Dann ist man als Führungskraft erfolgreich. Und nicht, wenn man sagt, ich halte die wie eine Glucke, meine kleinen Tierchen da die ganze Zeit zusammen. Also auch da, andere Denke für die Führungskraft erforderlich. Man muss in kürzeren Abschnitten denken und gucken. Das muss halt für eine gewisse Zeit passen. Jetzt kannst du da noch sagen, die Unternehmen entwickelt sich dynamisch weiter. Natürlich muss man dann auch dem Rechnung tragen und sagen, okay, jetzt passt halt in dem Team der Skillset nicht mehr zusammen, aber du passt in ein anderes Team mit einem anderen Skillset. Also immer in kürzeren, das passiert in immer kürzeren Abschnitten.
Genau, das ist ja auch das, wo ich mich momentan gerade besonders drauf fokussiere, wirklich alle Kompetenzen zu erfassen, die im Unternehmen vorliegen, auch die die vielleicht gar nicht im Unternehmen angebracht werden oder eingebracht werden, sondern eher im Privatleben, um dann zu gucken, wie kann man die am besten einsetzen. Aber es gibt sicher da auch ein paar, wo man feststellt, wenn ich mich als Mensch jetzt wirklich mal damit beschäftige, welche Kompetenzen setze ich eigentlich am besten ein und am liebsten ein, also durchaus auch mal passieren, dass man sagt, wenn ich das jetzt mal so betrachte, passe ich hier eigentlich weniger hin, als ich dachte. Aber das Hauptaugenmerk ist momentan natürlich den Unternehmen, die händeringend Leute suchen, aber keine finden, diesen Fachkräftemangel zu mildern, indem man mal guckt, wie viel Potenzial noch ungenutzt ist in ihrem eigenen Unternehmen. Also da gucke ich natürlich auch rein. So, und jetzt ist mir der Gedanke zurückgekommen, den ich eben verloren hatte. Das hast du wahrscheinlich gemerkt, dass ich ein bisschen gerudert bin.
Das ist okay.
Ging's in der Tat um die Unternehmenskultur und die Veränderung, die sich da auch durch die neuen Generationen hervorgetan hat. Wenn ich mal an mich zurückdenke, als ich angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich irgendwann mal einen Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, ich respektiere und schätze meinen Vorgesetzten, der wird schon wissen, was er tut. Infolgedessen habe ich jetzt nicht unbedingt die Strategie hinterfragt, weil ich einfach, da war für mich Vertrauen und nicht Verstehen als erstes. So, und das hat sich, glaube ich, sehr gewandelt. Das heißt, heute die Generation Y, die ja Y, warum auch heißt, weil sie alles hinterfragen, die wollen verstehen, warum das eine gute Idee ist. Das hat mit Vertrauens oder fehlendem Vertrauen nichts zu tun. Vertrauen ist da abgekoppelt. Bei uns war das noch zusammen in unserer Generation. Und diese Tatsache oder dieses Bedürfnis der jüngeren Generation, alles zu hinterfragen, gibt natürlich allen traditionellen Unternehmen jetzt die einzigartige Chance, das dann auch mal wirklich wieder zu tun. Sich wirklich zu hinterfragen und zu sagen, warum ist das eigentlich so und warum ist es eine gute Idee, dass wir so sind, wie wir sind, oder sollten wir uns vielleicht transformieren? Und da sind wir wieder bei uns als Transformationsbegleiter. Super!
Aber super Punkt, Susanne, lass mich das nochmal aufgreifen. Also beides, das, was du in der Pause gesucht hast und das, was du zum Schluss gesagt hast, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen mit dem Reifegrad. Aber guck mal, so wie wir beide sozialisiert wurden, genau wie du sagst, ne? Wir haben das gemacht, was der Chef gesagt hat, das wird schon richtig sein. Die Generation jetzt, das ist eine ganz andere Reife. Die wollen das verstehen. Das heißt, der Anspruch an Führungskräfte ist auch ein ganz anderer. Du musst erstmal erklären, warum etwas wichtig ist, warum wir das jetzt tun. Und dadurch kommst du in dieses Why. Ich finde das super beschrieben, wie du es eben gemacht hast. Da ist eine große Chance drin für Unternehmen. Und der zweite Aspekt, als du gesucht hast, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte noch einen Gedanken. Kommt wieder zurück. Dann erzähle ich's.
Super. Ja, vielleicht kommt ihr bei einem nächsten Gespräch zurück. Das ist super. Wir sind wie immer, wenn wir uns treffen, haben wir ein großes Spektrum abgedeckt. Das macht immer wahnsinnigen Spaß und deswegen arbeiten wir auch so gut zusammen. Das heißt, also wir haben ja schon öfter mal Projekte zusammengewuppt, wo wir auch beweisen, haben wir also auch den Netzwerkgedanken nochmal nach vorne geschoben. Unsere beider Philosophie ist ja, dass wenn wir uns als Einzelunternehmer zusammentun, man ja ein A-Team zusammensetzt. Das heißt also, jeder von uns ist Experte in dem Bereich, was er macht. Das heißt also, der Kunde, der sich mit uns als Team zusammentut, kriegt ein A-Team. Bei Unternehmensberatungen, die mit größeren Teams zusammenarbeiten, könnte da schon mal vielleicht der ein oder andere nicht unbedingt A sein. Also das ist jetzt noch unser Endplädoyer, besonders mit Kleinst- oder Boutique-Beratern, wie man es auch immer nennen will, zusammenzuarbeiten, weil da wirklich jeder absoluter Experte auf seinem Bereich ist, weil er ansonsten ja nicht überleben könnte.
Super, Susanne. Jetzt kann ich das auch mit dem Gedanken von vorhin verknüpfen. Es geht um den Skillset. Also wenn wir ein A-Team zusammenstellen, dann gucken wir ganz genau, dass eben der richtige Skillset da ist. Das versprechen viele Unternehmer auch, aber ich glaube, sie können es nicht in der Breite abdecken, wie wir es in unseren Netzwerken abdecken können, weil es halt alles frühere Führungskräfte waren, Menschen mit viel Erfahrung in der Selbstständigkeit. Und von da aus die Brücke zu deinem Statement davor, sich klar werden darüber, was man möchte. Die Generation heute, die so viel fragt, die ist immer dabei, um sich darüber klar zu werden. Ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal. Ich führe öfter mal Gespräche mit Menschen, ich nenne es immer die Gespräche an der Kreuzung, die überlegen, Mensch, gehe ich weiter im Konzern oder im Unternehmen oder mache ich irgendwas anderes? Und dann ist mein Rat an die immer, fangt mal mit euch selbst an, überlegt doch mal, wo ihr richtig Spaß dran habt und wo ihr richtig gut seid und wo eure Passion liegt. Und dann werdet ihr auch in dem, was ihr tut, gut sein. Und ich glaube, die Generation Y, die ist da immer auf der Suche danach. Und das ist halt dann an die Führungskräfte heute ein anderer Anspruch. Aber wer sich darauf einlässt, da kann ein Unternehmen nur von profitieren. Ja, das genau. Vielleicht so als letzter Gedanke nochmal zu Skillset und dieses sich darüber klar werden. Ich meine, das, was wir machen, machen wir, weil wir es lieben, weil wir wirklich unser Herzblut da reinhängen. Und ich denke, deswegen kann man aller Bescheidenheit sagen, dass wir beiden das auch ganz gut machen. Wir haben halt das gefunden, was wir gerne machen. Und Punkt. Das vielleicht noch so als letzte Anmerkung dazu.
Genau. Ich mache da noch eine allerletzte dazu. Ich finde es genauso wichtig wie du, dass man so früh wie möglich lernt, eben diese Selbstreflexion zu lernen und auch seine eigenen Antennen zu entwickeln. Deswegen finde ich es so super, dass die Hochschule St. Gallen das Erstsemester anbietet. Das heißt also, wenn ich dann da, ich bin da Coach, das sind Pro-Bono-Coaching-Aufträge, ist es mir immer ein Anliegen, den Studierenden beizubringen, zu sagen, sei immer achtsam auf dich selbst, um rauszufinden, passt es noch oder muss ich vielleicht was anpassen? Und je früher man das lernt, desto besser. Und ich denke, da gibt es Unterschiede in den Generationen, wie weit darauf geachtet wurde, wie selbstreflektierend man ist. Und da helfen wir.
Super.
So. Axel, es war wie immer ein Vergnügen. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterreden, aber ich glaube, vielleicht hört es dann keiner mehr zu. Ich freue mich darauf, dich bald mal wieder in Persona zu sehen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Sommer und freue mich darauf, bald mal wieder was gemeinsam mit dir auf die Beine zu stellen.
Das machen wir. Susanne, vielen Dank, dass ich mit dir jetzt mal so offiziell sprechen konnte. Und es ist wie immer, wir beiden hätten jetzt noch eine ganze Zeit weiter philosophieren können. Vielen Dank dir auch. Schönen Sommer und bis bald.
Mach's gut. Danke dir, Axel. Tschüss.
Ciao.
Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke, um das Gehörte umzusetzen. Und danach kann es direkt in die nächste Folge gehen. Susanne Krämeyer hat noch viele weitere Tipps für eine neue strategische Weitsicht. Offensichtblick, der Podcast für ungenutzte Vorteile.